Weil Worte wie Waffen wirken, wähle wunderbare Worte. Das ist meine Botschaft für heute Morgen. Weil Worte wie Waffen wirken, wähle wunderbare Worte. Ich entnehme diese Botschaft aus dem Jakobusbrief, Kapitel 3. Und ich habe diesen Bibeltext gewählt, weil ich in unserer Gemeinde damit dran bin, zu predigen. Wir machen eine Reihe durch den Jakobusbrief. Predigerinnen haben schon Jakobus 1 und 2 bei uns behandelt. Ich wäre nächste Woche mit Jakobusbrief Kapitel 3 dran und habe deshalb den Text jetzt schon mal bearbeitet. Und das ist der Grund, warum ihr heute Morgen diese Botschaft hört. Also ganz nüchtern, rational, arbeitsmäßig habe ich mir das so überlegt, was nehme ich für heute. Ich lese aus Jakobusbrief Kapitel 3, die Verse 1 bis 12. Meine Brüder und Schwestern, nicht zu viele von euch sollten Lehrer der Gemeinde werden wollen. Ihr wisst ja, dass wir Lehrer vor Gottes Gericht strenger beurteilt werden als die anderen. Wir alle sind in vielerlei Hinsicht fehlerhafte Menschen. Wer nie ein verkehrtes Wort redet, ist ein vollkommener Mensch. Er ist fähig, auch seinen ganzen Leib im Zaum zu halten. Wir legen den Pferden das Zaumzeug ins Maul, damit sie uns gehorchen. Und so lenken wir das ganze Tier. Oder denkt an ein Schiff. Es ist groß und wird von starken Winden getrieben. Trotzdem wird es von einem winzigen Ruder gesteuert, wohin der Steuermann es haben will. Ebenso ist es mit der Zunge. Sie ist nur klein und bringt doch gewaltige Dinge fertig. Denkt daran, wie klein die Flamme sein kann. Die einen großen Wald in Brand setzt. Auch die Zunge ist ein Feuer. Sie ist eine Welt voller Unrecht und beschmutzt den ganzen Menschen. Sie setzt unser Leben von der Geburt bis zum Tod in Brand mit einem Feuer, das aus der Hölle selbst kommt. Der Mensch hat es fertiggebracht, alle Tiere zu bändigen, Raubtiere, Vögel, Schlangen und Fische. Aber die Zunge hat noch niemand bändigen können. Diesen ruhelosen Störenfried, voll von tödlichem Gift. Mit der Zunge loben wir Gott, unseren Herrn und Vater, und mit ihr verfluchen wir unsere Mitmenschen, die nach Gottes Bild geschaffen sind. Aus demselben Mund kommen Segen und Fluch. Meine Brüder und Schwestern, das darf nicht sein. Eine Quelle lässt doch nicht aus der gleichen Öffnung genießbares und ungenießbares Wasser fließen. Meine Brüder und Schwestern, auf einem Feigenbaum wachsen doch keine Oliven, an einem Weinstock hängen keine Feigen und eine salzige Quelle kann niemals Süßwasser hervorbringen. Weil Worte wie Waffen wirken, wähle wunderbare Worte. Das ist, glaube ich, das, was Jakobus uns unter anderem ans Herz legen will. Er benutzt viele Bilder, ja, Pferde, die lenken wir mit so einem Teil. Das bedeutet, man kann vieles mit kleinen Mitteln lenken, aber unsere Zunge sagt, er können wir nicht lenken. Die haben wir nicht im Griff. Und er meint damit die Worte, die wir sprechen. Unsere Zunge, unsere Worte können sehr winzig sein und doch können sie einen großen Brand verursachen. Wir haben große Wirkung. Wenige Worte haben große Wirkung. Und sie werden unkontrollierbar. Ja, könnt ihr euch vorstellen. Ein Brand, der ausgelöst wird durch einen kleinen Funken, entwickelt sich zu einem Flächenbrand und er kann nicht mehr kontrolliert werden. Da braucht man Hunderte und Tausende von Feuerwehrleuten und die schaffen es noch nicht mal, ihn zu kontrollieren. Vielleicht manchmal in Schach zu halten, aber nicht mehr zu löschen. Ja, solche Brände kennen wir mittlerweile mehrmals schon. Australien ist da heimgesucht worden vor einigen Monaten und im Moment brennt es ja in anderen Ländern der Welt auch. Und wenige Worte können auch so einen Brand verursachen, sagt Jakobus. Das ist echt eine miese Sicht, die er da hat. Ja? Das ist nicht schön. Hier kommt nicht sehr viel Positives über unsere Worte heraus. Ich will nachher noch ein paar positiven Dinge doch herausziehen. Ich sage, da zeigt Jakobus uns andeutungsweise, was wir machen sollen, nämlich wunderbare Worte wählen. Aber sein Hauptschwerpunkt ist, Worte wirken wie Waffen und Waffen sind immer tödlich. Wir sind, so sagt er hier, fehlerhafte Menschen und wir reden Fehlerhaftes, Verkehrtes. Keiner ist da, der kein verkehrtes Wort redet. Also wäre die erste praktische Anwendung, mal, dass wir großzügiger werden, wenn andere verkehrte Worte sagen. Denn das kommt so oft vor, dass sie verkehrte Worte sagen, dass ich verkehrte Worte sage. Und wenn ich großzügig dem anderen gegenüber bin und das nicht immer auf die Goldwaage lege, wäre das vielleicht schon eine erste praktische Anwendung. Und ich versuche heute Morgen viele praktische Anwendungen zu geben, denn Jakobus ist sehr praktisch bezogen. Er benutzt viele Bilder, er macht keine großen theologischen Ausführungen, sondern kommt schnell zur Sache mit vielen Bildern und ist darin Jesus ähnlich und der Bergpredigt ähnlich. Also ich versuche großzügiger zu sein und Worte nicht auf die Goldwaage zu legen. Und das ist gar nicht so leicht. Denn es passiert sehr schnell, dass wir falsche Worte in falschen Situationen sagen. Ja? Und das hat große Auswirkungen. Wie viele Menschen leiden darunter, dass die Eltern mal gesagt haben, du siehst aber komisch aus. Ja, manche Eltern sagen zu den Kindern, ich hasse dich. Oder Kinder sagen zu den Eltern, ich hasse dich. Vielleicht noch nicht mal im großen Ernst gemeint. Und trotzdem leiden Kinder und Eltern Jahre und Jahrzehnte. Und was sagt man alles so im Streit oder im Spaß. Und das müssen noch nicht mal falsche Worte sein, aber es ist der falsche Moment. Beispiel. In einem Comedy-Programm fragt der Comedian fragt die Leute nach den schlimmsten Worten ab, die sie gehört haben. Dann schreiben die es auf und unter anderem kommt dann raus, schreibt jemand auf, als sie schwanger war, hat ihr Mann gesagt, du hast jetzt im Bauch mehr Hirn als im Kopf. Das hat sie nie vergessen, die Frau. Oder ein anderer Spruch lautete, ich würde mich ja geistig mit dir gerne duellieren, aber ich sehe, du bist ohne Waffen. So, das sind schon mal falsche Worte im falschen Moment. Aber es gibt auch richtige Worte im falschen Moment. Habe ich letzte Woche erlebt. Meine Schwiegermutter lag im Sterben, mittlerweile ist sie verstorben. Meine Schwägerin stand herum und dann sagte eine Schwägerin einen richtigen Satz. Aber die andere Schwägerin war da voll davon betroffen, weil es in dem Moment falsch war. Der Satz an sich war richtig, er stimmte, aber nicht in diesem Moment. Glücklicherweise haben die dann später und gestern nochmal miteinander geredet darüber, damit das nicht bei ihnen hängen bleibt. Und jetzt über den Tod hinaus hängen bleibt. Michelle Obama schreibt in ihrem Buch Becoming, wie sie Reden hält und wie aus einer Rede ein Halbsatz herausgenommen wird und der dann groß in der Presse verarbeitet wird. Und das war natürlich für ihren Mann, der gerade im Präsidentenwahlkampf war, Barack Obama, ganz schlechte Publicity. So wie sie schreibt, hat er das gar nicht so schwerwiegend genommen wie sie. Aber das war sehr negativ, was zunächst mal da auf sie zurückfiel und wo sie auch sehr drunter gelitten hat. Sie hat etwas Richtiges gesagt, auch im richtigen Zusammenhang, aber andere haben das genommen, haben diese Worte genommen, in einen anderen Zusammenhang gesetzt und dann war es verkehrt. Mit Worten können wir ganz schön viel dreckiges Zeug anrichten. Giftig kann das werden. Ja, und vermutlich sitzt ihr alle, die hier sitzt und zuhört und seht, da und sagt, das weiß ich, das kenne ich. Ja. Wir sind alle mal die Taube und mal das Denkmal. Mal machen wir den Dreck, den Mist und mal bekommen wir ihn ab. Das ist unsere Welt. Und Jakobus sagt, da kommt ihr auch nicht raus. Das ist so und das wird auch so bleiben. Deshalb werdet großzügiger, wenn andere mit verkehrten Worten euch belästigen, beschämen, bedrücken. Werdet großzügiger. Wir leben in einer Welt, so beschreibt Jakobus, die brennt. Und unsere Worte sind es, die diesen Brand verursacht haben. Was können wir nun machen? Was an positiven Dingen gibt es denn hier? Worte wirken wie Waffen und das ist zerstörerisch. Ein paar Beispiele gebracht. Aber was schreibt Jakobus uns hier, dass wir an Positiven gewinnen können? Ich will beginnen mit Jakobusbrief Kapitel 1, Vers 19. Da schreibt er, denkt daran, liebe Brüder und Schwestern, jeder soll stets bereit sein zu hören, aber sich Zeit zu lassen, bevor er redet und noch mehr, bevor er zornig wird. Er gibt uns einen kleinen Tipp hier. Hören, zuhören. Ja, in der Kommunikationswissenschaft ist das ganz klar. Erstmal hören. Zuhören ist ganz wichtig. Aktives Zuhören ist so wichtig. Zuhören. Was hat der andere gesagt? Was hat die andere gesagt? Wir machen im Moment eine Jakobusgruppe, also wir predigen über den Jakobusbrief und in der Woche biete ich eine Bibelstunde dazu an, damit wir besprechen die Verse, die die Predigerin jetzt oder der Prediger nicht behandelt hat. Und wir fragen uns gegenseitig ab, was hast du gelernt aus der Predigt? Und in dieser Gruppe, beim ersten Mal, kamen wir auch zu diesem Bibelvers und eine Person fiel da ein Konflikt ein, den sie hatte. Und in der nächsten Stunde sagte sie, ja, ich habe gemerkt, ich habe nicht zugehört. Wir haben uns über Corona gestritten, ein großer Streitpunkt, wie geht man damit um, wie hält man die Regeln ein, das geht ja in unseren Gemeinden auch so, wie viel Diskussion und vielleicht auch Streit und vielleicht sogar böses Blut gibt es mittlerweile, weil der eine es strenger nimmt, der andere eher leichtfertiger ist. Und das war in ihrem Betrieb auch so der Fall. Und dann haben sie im Grunde sich die Sachen nur um die Ohren gehauen, wie der eine und der andere mit umgeht. Aber sie ist dann hergegangen, diese Person, hat die andere Person gefragt. Und hat zugehört. Und bei den nächsten Treffen hat sie gesagt, meistens führen Konflikte ja dazu, dass man auseinandergeht. Dieser Konflikt hat dazu geführt, dass wir uns näher gekommen sind. Gott sei Dank. Und wie kam es? Sie hat zugehört. Und hat der anderen Person die Gelegenheit gegeben zu reden. Zuhören bedeutet, und wir sprechen heute auch von aktivem Zuhören, dass ich sogar mal wiederhole, was die andere gesagt hat. Da verstehe ich jemanden falsch und oder da sagt mir jemand etwas und ich wiederhole, was der andere sagt. Und wenn der andere dann sagt, ja, so wie du es sagst, habe ich es gemeint, dann weiß ich, ich habe richtig zugehört und ich habe es verstanden. Ja, aktives Zuhören, manche von euch werden das schon gehört haben und kennen. Das ist das Erste, was Jakobus uns sagt. Hört doch bitte gut zu. Und wahrscheinlich müssen wir nochmal neu lernen, zuzuhören, wo jetzt sich die Kommunikationsform nochmal ändert. Durch Corona, weniger Kontakt zueinander, medial, wie wir unterwegs sind, oder uns gar nicht mehr treffen, hören und sehen. Also, so ein Tipp aus Jakobus 1, Vers 19. Der zweite Tipp, den habe ich hier gefunden, Jakobus 5, Vers 12. Vor allem meine Brüder und Schwestern, lasst das schwören, wenn ihr irgendetwas beteuern wollt. Schwört weder beim Himmel noch bei der Erde noch bei sonst etwas. Und jetzt kommt es, euer Ja muss ein Ja sein und euer Nein ein Nein. Ja bedeutet Ja und Nein bedeutet Nein. Ich erinnere mich an eine Situation 10, 15 Jahre zurück. Konflikt bei uns in der früheren Gemeinde. Zwei Männer hatten Konflikt miteinander. Und die haben miteinander geredet. Ja, auch Männer können miteinander reden und auch länger miteinander reden. Und einer rief mich dann an und sagt, ja, das war eigentlich ein gutes Gespräch, wir haben uns eigentlich geeinigt. Der andere legte den nächsten Tag in den Briefkasten die Austrittserklärung rein. Danach bin ich jahrelang mit Bangen an den Briefkasten gegangen und habe gedacht, was ist heute drin im Briefkasten? Der eine, der den Austritt erklärt hatte, hatte zwar Ja gesagt zu dieser Einigung, aber er hatte es nicht so gemeint. Er hatte Nein gemeint. Hat sich aber aus irgendwelchen Gründen noch immer nicht zu einem Nein-Sagen entschlossen, sondern hat einfach so gehandelt. Und wie oft sage ich vielleicht Ja und meine doch Ja vielleicht oder Nein? Wie oft denke ich, der andere muss doch ahnen, was ich meine. Und das gerade bei Ehepaaren, wenn sie ein bisschen in eine krisenhafte Situation ist, dann ist das oft so, dass der eine die Erwartung hat, dass der andere doch schon weiß, was ich meine. Und das ist in vielen Bereichen auch Berufsleben der Fall, das ist in Nachbarschaft der Fall. Wir gehen zu oft davon aus, dass die andere Person doch eigentlich weiß, was ich meine. Und dann reden wir nicht deutlich genug. Wir sollten deutlich reden. Freundlich, höflich, respektvoll, nicht zornig, sagt Jakobus, nicht ausrasten. Ja, wenn der Pulsschlag über 100 ist, setzt das Gehirn aus. Und deshalb geht alles, was wir im Zorn und im Ärger reden, schief und verletzt. Aber doch deutlich und klar reden. Und es gibt auch eine Form von manipulativem Reden. Das sollten wir auch sein lassen. Ich versuche, hier so ein bisschen von hinten herum zu kommen. Wir kommen hier auch schon auf die Spur der üblen Nachrede. Davon spricht Jakobus hier nicht. Im Petrusbrief wird das mal erwähnt. Aber das geht auch in die Richtung. Ja, da sage ich einer zweiten Person etwas über eine dritte Person. Aber ich sage es der dritten Person nicht. Vielleicht sagt die zweite Person es der dritten Person. Das kann sein. Das muss noch nicht mal etwas Schlimmes, Bösartiges und Böses sein. Trotzdem ist es üble Nachrede, denn oft sind das ja kritische Punkte, die ich dann nicht direkt sage, sondern nur jemandem anderen. Und wenn ich darauf angesprochen werde, sage ich ja, ich habe es ja nur gut gemeint. Oder man darf doch mal seine Meinung sagen. Ja, das darf man. Aber so, dass die Person, die es angeht, auch genau weiß, hey, ich bin gemeint. Und dass sie Rückfragen stellen kann, sodass wirklich klare und deutliche Kommunikation möglich ist. Es gibt so eine Kommunikationsform und Hilfe, die nennt man Klärungshilfe. Das ist eine ganze Form von Ausbildung, die man da machen kann. Weil wir festgestellt haben, es ist so viel Unklarheit in unserem Reden und unserem Verstehen. Und deshalb gibt es eine Methodik, die nennt man dieser Klärungshilfe, damit überhaupt mal Klarheit reinkommt. Also Ja reinkommt und Nein reinkommt. Oder auch, dass klar ist, vielleicht. Also aber beide wissen, es geht um vielleicht hier. Ja. Das ist echt mühsam. Und wer sich damit ein bisschen beschäftigt hat, der weiß das, der ahnt das und kennt das. Aber wir kommen nicht darum herum. Wir sind eine Kommunikationsgesellschaft und wir sind darauf angewiesen, wunderbare Worte zu wählen, damit unsere Worte nicht wie Waffen wirken und zerstörerisch sind. Es ist so, ob wir es bedauern oder nicht, es ist so. Das ist die Realität. Noch viel stärker, als sie zu Jakobus Zeit war. So, noch einen kleinen Hinweis finde ich bei Jakobus 3,9. Mit der Zunge loben wir Gott, unseren Herrn und Vater. Und mit ihr verfluchen wir unsere Mitmenschen, die nach Gottes Bild geschaffen sind. Wir loben Gott, sagt er, mit unseren Zungen, mit unseren Worten. Das sind wunderbare Worte, die wir benutzen. Loben könnten wir auch übersetzen mit segnen oder gutes Reden. Denn das Grundwort lautet gutes Reden. Ja, diese Texte sind zuerst auf Griechisch geschrieben worden. Das Grundwort lautet gutes Reden. Also mit unseren Worten reden wir Gutes zu Gott und über Gott. Und negativ sagt Jakobus hier, und wir verfluchen Menschen. Das heißt, wir reden Negatives über Menschen, wir reden Negatives, nicht Gutes zu Menschen. So, der Hinweis, der hier drin steckt, ist, dass Jakobus indirekt sagt, dann redet er auch Gutes zu Menschen und über Menschen. So wie er Gutes zu Gott redet und über Gott redet, so redet er auch Gutes zu Menschen und über Menschen. Wunderbare Worte, sagt ihnen. Das fällt uns nicht so leicht. Das Lob Gottes fällt mir auch nicht so leicht. Da bin ich schnell am Ende, wenn ich ehrlich bin. Ja, danken kann ich manchmal noch, weil er so Gutes gemacht hat. Da habe ich noch ein paar mehr Worte. Aber so einfach so Gutes reden über Gott, wie er ist, über sein Wesen, ohne dass das mir jetzt zugute kommt direkt. Ja. Was finde ich so Gutes an Gott? Was finde ich so Gutes an Menschen, wo ich jetzt nicht so einen nahen Kontakt habe, die mir aber irgendwie quer liegen. da muss ich erstmal in mein Herz hineingehen, da komme ich gleich noch zum Schluss zu. Ja? Also so wie wir zu Gott und über Gott reden, können wir da auch über Menschen reden und zu Menschen. Denn sie sind nach Gottes Bild geschaffen, so schreibt Jakobus hier. Sie sind Ebenbild Gottes. Jeder Mensch, der dir begegnet, ist ein Ebenbild Gottes. Das kann der größte Halunke sein oder der schlimmste Depp. Er ist immer noch Ebenbild Gottes. Sie ist immer noch ein Ebenbild Gottes. Ich habe eine Ausbildung gemacht im Blick, das nennt sich geistliche Begleitung. Und einer unserer Ausbilder, der hat immer wieder darauf Wert gelegt, hat gesagt, der Mensch, der dir jetzt begegnet, ist ein Ebenbild Gottes. Ganz gleich, was er hat, wie er kommt, wie gut oder schlecht er im Leben zurechtkommt, er ist ein Ebenbild Gottes. Sie ist ein Ebenbild Gottes. Und so sollte ich ihn behandeln. So sollte ich zu ihm sprechen und mit ihr reden. Und ich sollte vor meinem inneren Auge das haben, dass ich mir vorstellen kann, hier tritt mir gerade Gott entgegen. Nun, er ist nicht in Person, aber als Ebenbild ist diese Person Stellvertreter Gottes, zeigt etwas vom Wesen Gottes. Ja, ganz am Anfang der Bibel wird ja berichtet, dass Gott den Menschen geschaffen hat, Mann und männlich und weiblich, und dann heißt Ebenbild Gottes. Und das ist bis heute geblieben. Ist nicht zurückgenommen worden. Nicht die Natur ist das Ebenbild Gottes, sondern die Menschen. Und jeder Mensch, der mir begegnet, ist ein Teil dieses Ebenbildes Gottes. Und wenn ich das mal so mir zu Herzen nehme, dann rede ich auch anders zu und über diesen Menschen. Und das Problem ist aber oft, ich nehme es mir nicht zu Herzen. Und das ist, glaube ich, die tiefste Ursache und das größte Problem, dass unser Herz immer falsch eingestellt ist. Und Jakobus deutet das an, er spricht von einer Quelle. Aus einer Quelle kommt doch nicht genießbares und ungenießbares Wasser. Oder er spricht von Bäumen und deren Früchte. Meine Worte kommen irgendwo heraus. Woher? Aus dem Herzen. Jesus sagt mal, aus dem Herzen kommen heraus. Mord, Ehebruch, Verleumdung und schlechte Reden. All das kommt aus dem Herzen heraus. Und das macht uns unrein. Das macht uns krank und diese Welt krank. Daher kommt es, aus dem Herzen. Und wir müssen Gott, wir müssen Jesus an unser Herz heranlassen. Ich muss ihn an mein Herz heranlassen. Das beginnt manchmal damit, dass man ihn zum ersten Mal heranlässt. Und vielleicht ist jetzt jemand hier oder hört jemand zu oder schaut jemand zu, der sagt, ich habe das noch nie so grundsätzlich gemacht. Ich habe noch nie Jesus gesagt, hier ist mein Herz, mach es neu. Dann will ich jetzt einen Moment Pause machen, dann hast du die Gelegenheit, das jetzt zu machen. Und in der Stille Jesus zu sagen, hier ist mein Herz. Ich will es dir schenken, mach es neu, gib mir ein neues Herz. Denn das ist eine Botschaft der Bibel. Gott sagt, ihr braucht ein neues Herz, um auf meiner Wellenlänge zu sein. Um mir zu gefallen, braucht ihr zunächst mal ein neues Herz. Und das will ich euch gerne geben. Da bin ich großzügig, sagt Gott. Ich freue mich, wenn ihr es haben wollt. Ich biete es euch an. Aber bittet mich darum. Und so bin ich mal ganz kurz still und spreche in dieser Hinsicht ein Gebet. Jesus Christus, ich möchte dich bitten, dass du mir ein neues Herz gibst. Ein Herz, das von deinem Geist erfüllt ist und das den Vater im Himmel liebt. Amen. Nun, viele von euch werden wahrscheinlich in dieser Art mal in früherer Zeit gebetet haben, Jesus das Leben anvertraut haben. Dann haben wir ein Doppelherz. Wir haben zwei Herzen in unserer Brust. Das Herz Gottes und unser eigenes Herz. Und oft kommen die Worte aus unserem eigenen Herzen. Und unsere Aufgabe besteht darin, das mal wahrzunehmen. Und dann immer wieder mit Jesus zu reden und ihm sagen, hier, da siehst du, was hier gelaufen ist, das war wieder mein Herz, aber ich möchte, dass dein Herz zur Sprache kommt, dass meine Worte aus deinem Herzen herauskommen. Manchmal brauchst du Hilfe, du müsstest mal mit einem Menschen reden, der dann für dich betet. Vielleicht brauche ich auch längere Hilfe, eine längere Begleitung, weil ich merke, das ist immer dasselbe Muster, was ich habe. Nutzt diese Gelegenheit, dass Menschen da sind, die sagen, ich helfe dir. Nutzt die Kleingruppe, die ihr habt und redet mal über euer Reden. Euer Reden in der Kleingruppe vielleicht, wie ihr miteinander redet. und wie ihr mit anderen redet, wie ihr auf der Arbeit redet, mit euren Nachbarn, in einem Familienkreis redet. Und versucht euch auf diese Weise gegenseitig zu helfen, damit euer Herz angeregt und angerührt wird. Und da Veränderungen geschehen, die sich dann in euren Worten wiederfinden. Wir brauchen eine Herzbehandlung, damit unsere Worte wunderbar gewählt sind. Ich komme zum Schluss mit einem Gebet. Jesus, unser Herz, mein Herz gehört dir. Und dein Herz lebt in mir. Und oft wähle ich keine wunderbaren Worte, sondern meine Worte wirken wie Waffen, zerstörerisch, verursachen Stress, Zorn, machen Beziehungen kaputt. Und doch hast du Worte gegeben, dass sie heilen können, dass sie Nahrung sind, Wunden schließen können. Und ich bitte dich für mich, für uns, um ein Herz, das diese Worte findet und um einen Mund, der diese Worte ausspricht. Wir brauchen dich, Jesus, dafür. Wir brauchen deinen Heiligen Geist dafür. Wir brauchen dich, unseren Vater im Himmel, der uns als Schöpfer und Erlöser prägt, formt, führt und gebraucht. Amen.